Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und ich wünsche einen schönen guten Tag. Mein Gast, Arash Safarian, sagt von sich, dass er sein halbes Leben mit Malerei sich beschäftigt hat und sein anderes halbes Leben sich mit Musik beschäftigt hat. Musik und Malerei, also die perfekte Ergänzung offenbar. Schönen guten Morgen, Herr Safarian.
Guten Morgen, hallo.
Ja, ergänzen sich Musik und Malerei so perfekt, dass das also halb-halb wie Yin und Yang ineinander greift?
Ja, für mich hat es das. Es ist natürlich auch ein bisschen biografisch geprägt, weil ich in einer maler-visuellen Familie aufgewachsen bin. Und da habe ich mich quasi sehr organisch mit der visuellen Kunst immer beschäftigt und bin da so reingewachsen. Und dann habe ich mich eben dann irgendwann entschieden, in die Auditive professionell zu wechseln sozusagen oder mich mehr damit zu beschäftigen. Ja, und deswegen kann ich sagen, die eine Hälfte war so und die andere Hälfte war die andere Seite.
So, jetzt sind Sie momentan Komponist eben, aber noch recht jung. Vielleicht kommt ja noch eine dritte Phase hinzu, die Poesie. Oder was reizt Sie?
Das glaube ich nicht. Da glaube ich, da gibt es größere Begabungen als mich in der Poesie, aber es ist, ich mag Poesie natürlich. Es ist, wie kann man das nicht mögen? Aber ja, vielleicht wird irgendwann die Malerei vielleicht ein bisschen wieder mehr. Aber im Moment bin ich sehr konzentriert auf alles, was mit Musik zu tun hat.
Und darüber werden wir uns auch unterhalten. Die Komposition, die Bühnenstücke und die Filmmusik meines Gastes Arash Safarian, die beschäftigen uns bis 10. Es gibt viele Wege zur Musik. Bei meinem Gast, dem Komponisten Arash Safarian, war es ein Musikaliengeschäft mitten in Teheran, das die Liebe zu Beethoven entfacht haben soll. Das ist natürlich eine sehr schöne Anekdote jetzt zum Beethoven-Jahr. Herr Safarian, was hat das mit dem Besuch in diesem Laden auf sich? Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ja, also der Besuch, der ist mir gar nicht so stark mehr präsent. Da sind nur noch so Silhouetten, aber es gab eben dieses Markenzeichen von diesem Laden. Und soweit ich weiß, gibt es diesen Laden sogar noch.
Ist das eigentlich ungewöhnlich, dass es einen Beethoven-Laden mitten in Teheran gibt, also ein Land, der Beethoven heißt?
Naja, das ist halt wie der Dussmann in Berlin, heißt der Laden halt Beethoven. Ne? Und ich finde es eigentlich nicht ungewöhnlich. Also Beethoven ist ja ein globaler Komponist, ein weltweiter Komponist. Und das ist ja eine Ikone der Musik für alle Menschen auf der Welt. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr und natürlich und schön, dass es natürlich ist, dass man sich auf Beethoven bezieht, auch im Iran. Ja.
Und Sie erinnern sich nicht mehr so genau an den Besuch des Ladens. Da waren Sie auch, glaube ich, erst 4 Jahre alt oder so. Aber Beethoven hat dann eine Rolle gespielt in Ihrem Leben?
Naja, dieses etwas strenge Gesicht von Beethoven, das kennt man ja immer noch. Ne? Und diese Ernsthaftigkeit und das war halt so wahnsinnig ikonisch in Rot auf jeder Kassette drauf. Und so ein Babberle und so ein Aufkleber sozusagen. Und das hat sich halt eingeprägt. Und natürlich, was sich dann umso stärker natürlich eingeprägt hat, war ja dann die Musik natürlich, die man dann konnotiert hat mit dem Gesicht dazu. Mhm. Und das ist sozusagen die erste richtige musikalische Erfahrung gewesen, ja.
Das heißt, in Ihrer Kindheit, Ihre Eltern haben Beethoven gehört?
Vor allem mein Vater hat Beethoven gehört, meine Mutter auch, aber vor allem mein Vater hat viele Stücke gehört von Beethoven. Und das Erste, was er mir eben vorgespielt hat, war eben dieses Klavierkonzert von Svjatoslav Richter, also mit Svjatoslav Richter, das dritte Klavierkonzert von Beethoven. Und das war für mich halt, ist ein sehr, sehr prägender Moment für mich gewesen, dieses Klavierkonzert. Hat sich so in mein Gedächtnis eingebrannt und deswegen habe ich das auch jahrelang nicht mehr gehört, weil es mich so sehr so einen Geschmack von Kindheit für mich hat. Und das war's. Das ist diese ganz prägende Erfahrung gewesen mit Beethoven, ja.
Irgendwann haben Sie ihn dann doch wieder rausgekramt, wenn ich es mal so ein bisschen salopp sagen darf, weil Beethoven begleitet Sie ja bis heute. Jetzt kommt nämlich morgen, um genauer zu sein, ein Album von Ihnen heraus. This is, und dann A Klammer auf, not Beethoven. Variationen von Ihnen komponiert. Was ist es jetzt, Beethoven oder nicht Beethoven?
Ja, genau, wie der Titel sozusagen sagt, das ist natürlich die Verpackung. Die Verpackung heißt This is not Beethoven und das ist natürlich wie bei René Magritte, das ist keine Pfeife. Da ist natürlich eine Pfeife drauf und in diesem Sinne ist das auch zu verstehen, wenn wir jetzt sagen This is not Beethoven, dann hört sich das an, oh nein, das ist kein Beethoven. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann sieht man, da ist eine Klammer drauf. Und das soll das auch irgendwie provozieren, dass man genau hinhört und genau untersucht, was ist Beethoven und sich auf dieses Spiel einlässt mit der Tradition und mit der großen Musiktradition, die wir haben.
Wir hören jetzt mal genau hin. Wir haben einen Ausschnitt aus einem ihrer Stücke Una Fantasia. Fantasia, komponiert von meinem Gast Arash Safayan. Wir hörten das Zürcher Kammerorchester und am Klavier Sebastian Knauer, mit dem Sie zusammen das Album ja auch produziert haben. Manchen erinnert vielleicht dieses Stück an Beethovens Mondscheinsonate. Wie entstand so eine Variation? Wie entsteht sowas?
Das ist auch sehr gewollt, dass es sich anhört wie die Mondscheinsonate, weil es auf der Mondscheinsonate sozusagen basiert. Und es ist, wenn man weiterhört das Stück, dann merkt man, dass es eine Fortentwicklung ist und dass der Urkeim sozusagen dieses harmonische Motiv von der Mondscheinsonate ist. Und damit sind wir sozusagen direkt schon im Prinzip der Variation drin. Die Variation ist, man nimmt ein Motiv, man nimmt einen Baustein, man nimmt einen kurzen Bereich einer Musik heraus und spinnt ihn anders fort und versucht, andere Möglichkeiten der Gestaltung zu finden. Es ist eigentlich eine kreative Arbeit und eine schöpferische Arbeit auf Basis einer anderen Uridee, die nicht von einem selber kommt. Mhm. Und das ist ein Prinzip, was Beethoven selber schon gemacht hat, also mit den bekannten Diabelli-Variationen. Und Beethoven war ein großer Meister der Variationstechnik. Und in diesem Sinne habe ich mich auch an dieses Stück gewagt, zu sagen, ja, ich mache das, was Beethoven auch selbst gemacht hat, nämlich über die Musik anderer nachzudenken und sie in andere Sphären und Richtungen sich bewegen zu lassen. Und das war sozusagen der Urgedanke, wie man sich Beethoven sozusagen oder wie ich mich Beethoven nähern könnte bei dem Album.
Und hat das auch was mit Zeitgenossenschaft zu tun? Also beziehungsweise mit, wir sind jetzt Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts. Die Musik muss auch ins 21. Jahrhundert transferiert werden?
Es ist kein Versuch, Beethoven umzukomponieren. Das ist dann ein Missverständnis, weil Beethoven hat eben auch Stücke genommen, die von anderen Komponisten sind. Und es war in der damaligen Zeit auch kein Versuch, einen zeitlichen Transport herzustellen. Aber ein Komponist des 21. Jahrhunderts schreibt natürlich immer Musik des 21. Jahrhunderts. Und von daher gestaltet sich das natürlich anders wie zu Beethoven-Zeiten, so eine Musik. Und das ist eine andere Formvorstellung und auch eine andere Form von Sinnlichkeit und Erzählung. Aber ich glaube, das ist das Spannende und das ist sozusagen die Idee, zu sagen, die Idee der Tradition an sich, wie kann sie sich fortführen? Mhm. Natürlich nur dadurch, indem wir über das, was früher war, nachdenken und unsere Zeit daraus reflektieren.
Sie haben das nicht zum ersten Mal gemacht. Sie haben das mit Ihrem Pianisten Sebastian Knauer, ich glaube, der hat Sie auch darauf angesprochen, das zu machen. Ne? Das war so eine gemeinsame Idee irgendwie. Haben Sie das nämlich schon mal gemacht? Sie haben ein ähnliches Projekt vor 3 Jahren verwirklicht. Da ging es um Bach. Überbach hieß das. Mhm. War das sozusagen eine Blaupause für das jetzige Beethoven-Album?
Naja, die Idee war damals, zu jedem jeweils ein Stück von Bach zu nehmen und daraus eine sozusagen eine eigene Version zu gestalten. Bei diesem Album ist es eher so, dass ich ein Thema habe, nämlich das zweite, der zweite Satz der siebten Sinfonie, dieses bekannte Allegretto daraus, was sich durch das ganze Album hindurchzieht. Also es ist vom Konzept her etwas anderes, aber die Zusammenarbeit mit Sebastian war so großartig und er ist ein so spannender Mensch und so ein spannender Pianist und vor allem ist er ein Visionär, der ein unglaubliches Gefühl auch hat dafür, wie man mit Komponisten arbeitet, wie man die Freiheit erlaubt einem Komponisten und vor allem das Großartige an ihm ist, er stellt sein großartiges Talent zur Verfügung, um neue Musik entstehen zu lassen. Das ist wirklich etwas nicht Selbstverständliches und etwas sehr Großzügiges. Und als er mich dann anrief, sagte er, ja, vielleicht machen wir wieder was und das Beethoven-Jahr wäre eine Gelegenheit. Da musste ich natürlich erstmal überlegen, weil Beethoven ist natürlich noch eine andere Figur als Bach. Nicht größer, aber von der musikalischen Auseinandersetzung, für mich war das zu der damaligen Zeit zumindest etwas schwieriger und ich hatte Respekt davor und da musste ich drüber nachdenken, aber es bestand kein Zweifel, dass ich gern mit Sebastian wieder arbeiten will.
Für Überbach haben Sie den Klassik-Echo bekommen. Es gibt aber auch natürlich immer wieder Menschen, die das sehr kritisch sehen, diesen Umgang mit klassischen Werken. Kürzlich hat sich ein Kritiker in der österreichischen Zeitung Standard echauffiert über die Verniedlichung und die Klangtapete, die Sie produzieren. Trifft Sie sowas?
Das ist ganz normal, weil Musik muss sich immer weiterentwickeln. Musik ist in einem ständigen Prozess und es gibt immer Menschen, die wollen immer das Alte bewahren, aber und sozusagen versuchen, einen Schutzmantel darüber zu werfen. Das gibt's, aber wissen Sie, auch zu Beethoven-Zeiten, wenn man da die Kritiken liest, das ist unglaublich, was da stand, dass das platt ist und dass das geschmäcklerisch ist. Und zu Bach hat man sogar so gesagt, das wäre musikantisch. Also das gehört einfach zur Musik dazu und ist auch ein Zeichen der Auseinandersetzung und ist auch ein Zeichen von Lebendigkeit, dass es Kritik gibt. Das gehört einfach dazu.
Sagt der Komponist Arash Safaryan hier im Gespräch. Er hat die Platte komponiert. This is not Beethoven. Mit meinem Gast tauchen wir jetzt in ganz andere musikalische Sphären. Der Komponist Arash Safaryan verbrachte seine frühe Kindheit im Iran. Herr Safaryan, spüren Sie Einflüsse auch persischer Musiktraditionen bei sich?
Eher weniger. Ich hatte mit der persischen Musiktradition nicht viel Berührungspunkte. Deswegen, also das Persische und das Orientalische, das kommt eher aus einer, wie soll ich sagen, aus einem metaphysischen Temperament, was man sagen kann, was diese Länder und das die asiatische Welt haben. Und ich glaube, dieses metaphysische Temperament, das ist etwas, was verbinden ist mit der europäischen Kunstmusik. Das ist genau das, was sozusagen einen Hafiz mit Bruckner verbindet und auch was auch Goethe an Hafiz erkannt hat im westöstlichen Divan.
War das sowas, was Sie dann interessiert hat? Also bei Ihre Eltern, das hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt, haben eher europäisch, also eher Klassik gehört. Aber Sie haben sich damit dann aktiv auseinandergesetzt mit diesen Verbindungen?
Also natürlich erstmal unbewusst. Man lebt halt in einer Atmosphäre, in der diese Dinge eine Rolle spielen. Mein Vater hat auch persische Musik gehört, aber mich hat eben die klassische Kunstmusik viel mehr bewegt. Mhm. Und deswegen bin ich da viel mehr hineingesogen worden sozusagen und habe dann irgendwann auch ein Klavier bekommen und habe dann improvisiert. Und das war sozusagen meine Sprache. Und Was das Persische anbelangt, ist halt eben diese Haltung, die man halt mitbekommt. Die Sichtweise auf Kunst, die Sichtweise auf Poesie sozusagen, das Verschmelzen des Künstlers mit dem Werk auf eine poetische Art und Weise, die Sinnlichkeit. All diese Dinge sind Sachen, die eine Rolle spielen und die für mich Teil einer globalen Kultur sind sozusagen. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich in eine Familie hineingeboren bin, in der das gelebt worden ist.
Sie sind in eine Familie hineingeboren, wo vor allem Kultur sehr im Fokus stand. Ihre Mutter ist Grafikerin, ihr Vater ist ein bekannter Maler und Bildhauer, Ali Akbar Safayan. Das heißt, ihre Kindheit lief mehr oder weniger in einem Atelier ab und sie konnten sich dann auch ausleben, oder wie?
Ja, das kann man so sagen. Ja. Also ich habe sehr viel Zeit im Atelier meines Vaters verbracht und es war sozusagen der Spielplatz meiner Schwester und mir und mit Farben und Bildern und dann neue Werke anschauen, aber auch wir hatten immer wahnsinnig viel Besuch, vor allem von Schriftstellern und Dichtern und dann gab es halt immer derartige Gespräche und die konnte man dann mitlauschen, man hat erstmal nichts verstanden und irgendwann hat man mehr verstanden und irgendwann hat man sich interessiert und so nimmt es dann sozusagen seinen organischen Lauf,
nicht? Im Iran ist das nicht lange, dieses freie Künstlerleben nicht lange gut gegangen für ihre Eltern. Sie passten nicht ins System. 1986, da waren sie 5, ist ihre Familie geflohen. Sie sind im oberfränkischen Pegnitz gelandet. Was haben Sie als Kind davon mitbekommen?
Also ich habe nur wirklich positive Erinnerungen, sowohl an die Zeit in Teheran als auch an die Zeit in Pegnitz und dann später auch mit der Schule in Bayreuth. Wahnsinnig nette Menschen, eine sehr familiäre Atmosphäre, eine wunderschöne Natur, für mich eine der schönsten Landschaften Deutschlands überhaupt, die Fränkische Schweiz, ist jedem zu empfehlen, auch da mal Urlaub zu machen. Und es war einfach durchwegs angenehm. Es ist natürlich ein Kontrast, weil es viel, viel ruhiger ist. Das muss meinen Eltern wahrscheinlich viel stärker aufgefallen sein, wenn man von einer Millionenstadt auf einmal in eine Stadt kommt, die vielleicht 14.000 Einwohner hat.
Das ist ein Unterschied, das glaube ich wohl auch.
Das ist ein großer Unterschied, aber auch ein positives Ereignis, weil ich konnte dann sozusagen in einer Ruhe aufwachsen und mit einer Naturverbundenheit, die man natürlich, ich lebe ja jetzt schon seit vielen Jahren in München, in einer großen Stadt, und da fehlt einem einfach die Natur und das hat man dort. Dort ist Natur überall und das ist das Wundervolle auch gewesen.
Ist denn das Künstlerische und diese Art des Lebensstils, den Sie aus Teheran geschildert haben, ist der in Pegnitz, dann konnten Ihre Eltern den fortführen? Also Sie mussten ja auch alle Freunde verlassen. Hat sich die Atmosphäre im Elternhaus verändert?
Also ich war natürlich in Teheran war ich schon klein, um richtig einzuschätzen zu können, wie die Atmosphäre in Teheran war. Aber die Atmosphäre in Pegnitz war eine sehr, sehr tolle. Und die Freunde, die meine Eltern ziemlich schnell gefunden haben, die sind bis jetzt immer noch ihre Freunde und fast schon, kann man sagen, die zweite Familie. Mein Vater fährt immer noch sehr, sehr gerne. Mein Vater lebt mittlerweile in Berlin, aber er fährt immer noch zum Malen nach Franken und hat Freunde und beschäftigt sich ständig mit denen, telefoniert viel. Ja, es ist eine sehr, sehr warme Atmosphäre, in die wir hineingekommen sind. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr schönes Bild von einer zweiten oder einer neuen Heimat, die ich haben darf.
Mhm. Ja. Sie haben erzählt, dass Sie ein Klavier bekommen haben und darauf irgendwie schon selber auch probiert haben. Sie haben dann allerdings, also Sie sind der Kunst irgendwie bei der Kunst geblieben, als Sie Ihren Berufsweg irgendwie eingeschlagen haben. Sie haben an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert, eben an der Akademie der Bildenden Künste. Da haben Sie noch nicht die Musik studiert, sondern Malerei. Später dann aber doch auf Komposition umgesattelt. Was war das für ein Prozess?
Ja, das war interessant, weil das war so der natürliche nächste Schritt nach dem Abitur zu sagen, ich gehe zur Malerei und dann hat das auch direkt geklappt. Aber während des Studiums der Malerei habe ich gemerkt, dass ich dass mir diese Reibung fehlt, die Herausforderung. Wahrscheinlich, weil es in meinem ganzen Leben so flüssig funktioniert hat mit der Malerei. Und Musik war schon ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Neuland, als es die Malerei war, in die ich ja sozusagen hineingeboren bin. Und das habe ich dann während des Studiums stark gemerkt, dass ich vielleicht doch etwas anderes will. Mhm. Und habe schon währenddessen schon eine Ausbildung genossen und Kompositionsunterricht genommen, vor allem im alten Kontrapunktstil, und versucht, diese alten Stile alle zu erlernen, um mich dann auch fürs Kompositionsstudium vorzubereiten. Und das war vielleicht der Sinn dieses Malereistudiums, zu verstehen, nee, du solltest lieber doch Musik komponieren.
Also, dass man das beides nebeneinander und dann sich entscheiden kann. Das Visuelle, richtig, das hat Arash Safaryan allerdings nicht verlassen, denn er komponiert auch Filmmusik. Wie visuell ist denn tatsächlich die Arbeit an Filmmusik?
Es ist natürlich eine andere Visualität als Malerei, aber es hat schon viel miteinander zu tun. Also im Film spielen ja so viele Elemente eine Rolle, die dann mir Signale geben, wie so eine Musik auszusehen hat oder aussehen könnte. Mhm. Das ist natürlich die Mimik der Schauspieler, das ist die Farbigkeit einer Szene, das sind die Bewegungen, das ist die Dramaturgie im Gesamtfilm. Und das hat natürlich viel mit dem, was man über Musik bisher gelernt hat, zu tun, und viel mit dem, was ich über Malerei gelernt habe, zu tun. Das kann man alles zusammenbringen im Film.
Das ist natürlich ein schönes Zusammenwirken dann, ne? wenn man sich das so ergänzen lässt. Besonders stark war das ja in einem, ich glaube, es war so ihr letztes großes Werk, Lara, mit Corinna Harfouch und Tom Schilling. Da geht es ja auch noch dazu, also da hat die Musik ja noch eine ganz andere Rolle. Es geht um das Innenleben von Musikern, um Erfolg, Versagen, Ehrgeiz. Wie stark haben Sie sich denn da auch inhaltlich noch wiedergefunden in diesem Film?
Ja, das war eben auch so ein großer Glücksmoment in meinem Leben, dass ich eben diese Chance bekommen habe und mit Jan-Ole Gerster an dem Film zu arbeiten. Und wir haben sehr viel über das Leben von Musikern gesprochen, welche Ängste, welche Konflikte in einem selbst drin sind. Wir haben vorhin ja über Kritik gesprochen. Genau das ist ein zentrales Thema.
Die aushalten müssen.
Auch genau, das ist ein zentrales Thema bei Lara. Und deswegen war das wirklich so ein Glücksmoment, dass ich so viel von meinem Leben und von meinen Erfahrungen auch im Austausch mit Jan-Ole Gerster hier in den Film beitragen konnte. Und deswegen ist das wirklich ein sehr, sehr besonderer Film für mich. Ja.
Weil die Filmmusik ja in dem Film auch nicht nur Filmmusik, sondern sogar auch noch Konzertmusik ist. Ist das eine besondere Herausforderung gewesen?
Unbedingt, weil uns war ganz, ganz wichtig zu sagen, ja, also wir machen jetzt keine im Film sagt man ja Source-Musik. Das heißt, wenn in der Szene irgendwo jemand das Radio anmacht und die Musik, die aus dem Radio kommt, ist eine Source-Musik. Und so ist diese Szene, nämlich Tom Schilling präsentiert sein eigenes Klavierkonzert. Und da sind nur 3 Minuten von dem Klavierkonzert insgesamt da drin. Und wir wollten das nicht eine Source-Musik sein lassen, sondern wir wollten das ein richtiges Klavierkonzert als sozusagen als Fundament für den Film haben, was sozusagen über den Film auch noch genießbar ist und einen Neuigkeitswert hat. Und das war das Tolle. Und dann haben wir uns entschieden, ja, das muss ein wirkliches Klavierkonzert sein. Das muss auch ein Klavierkonzert, zwar ein kleines, aber es muss eine Klavierkonzertlänge haben. Und damit es auch so eine Echtigkeit hat, sowas, dass es auch gemeint ist. Und das ist wirklich was Einzigartiges, weil so viele Filme mit einem echten Klavierkonzert extra für den Film geschrieben, kenne ich eigentlich nicht.
Ja. Man kann es ja auch, also im Film kann man ja nur Ausschnitte irgendwie daraus irgendwie genießen, aber man kann sie sich, ich glaube, die Konzertmusik ganz runterladen. Man kann das Konzert auch als Ganzes.
Absolut.
Sind das denn dann eigentlich, ist das dann Ihr Konzert oder ist das quasi das Konzert des Tom Schilling beziehungsweise seiner Figur? Wie haben Sie sich da reingedacht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist schon auch die Musik inspiriert von Tom Schilling. Ich hätte das wahrscheinlich gar nicht so komponiert, wenn Tom Schilling nicht den Victor gespielt hätte in Lara. Und er hat mir in Gesprächen auch sehr viel erzählt, wie er sich die Figur vorstellt. Und das war sozusagen die Inspirationsgrundlage, weil ich habe dieses Klavierkonzert ja, man muss sich ja vorstellen, wir haben ja dieses Klavierkonzert früher schreiben müssen, damit wir dieses Klavierkonzert ja überhaupt drehen können. Also ist das Klavierkonzert, bevor ich überhaupt Tom Schillings Spiel gesehen habe, entstanden. Und deswegen war so wichtig, was ich von ihm für Informationen bekomme über die Figur. Denn ich musste ja so tun, als wäre ich er, beziehungsweise Victor, der dieses Klavierkonzert schreibt. Und deswegen hat es auch diesen melancholischen Ton und ja.
Das war schon eine sehr besondere Filmmusik, die Sie da geschrieben haben, anders als sonst, oder? Glauben Sie eigentlich, dass Filmmusik auch ohne Film funktioniert? Weil das ist ja so ein bisschen so ein Trend, dass Filmmusik auch aufgeführt wird, weil diese Gefühle halt so stark sind, nehme ich mal an.
Es vielfach funktioniert es sehr gut und es macht auch Sinn. Manchmal aber auch nicht. Manchmal ist Filmmusik auch wirklich nur zum Zwecke einer Dramaturgie und Emotionsgestaltung im Film gedacht. Das ist von Fall zu Fall anderes. Mhm. Aber man muss sagen, viele Filmmusikkonzerte, die man sieht, sind ja auch Bearbeitungen von Filmmusikstücken. Weil es ist nicht die eins und eins dieselbe Musik, die man aus dem Film jetzt auf dem Konzert hat.
Weil das eben doch nicht funktionieren würde. Ne?
Nicht ganz eben, ja. Ja, eine Konzertdramaturgie ist doch was anderes.
Der Komponist Arash Safarian hat Erfahrung sowohl mit Filmmusik als auch mit ganz anderer Musik, unter anderem auch mit Oper. Dazu kommen wir gleich. Mein Gast, Arash Safarian, hat in den letzten Jahren zahlreiche Orchester-, Kammermusikstücke komponiert, Film-, Theatermusiken, haben wir auch alles schon besprochen. Ich will jetzt ein Musiktheater rausgreifen, Herr Safarian. Eins mit einem ganz besonderen Thema. Der Schuss, 2.6.1967. Das ist ein Stück über den Tod von Benno Ohnesorg, auf uraufgeführt zu dessen 50. Todestag in der Neuköllner Oper hier in Berlin. Was kann denn eine Oper über die Vorgänge 1967 vermitteln? Das scheint mir so schwer zu sein, solche politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge da in eine Oper zu fassen.
Diese Frage haben wir uns auch gestellt und und es war auch gar nicht so einfach, eine Oper zu entwickeln. Da musste man extra einen Text schreiben, was Bernhard Gluckstein geschrieben hat. Und uns ging es eher darum, wie kann man das, was geschehen ist, und diese Dramatik und diese Tragik dieser Zeit sozusagen, in eine poetische Version auflösen, sodass man einen emotionalen Eindruck erfährt, wie es damals hätte sein können. Aber das ist natürlich immer eine künstlerische Aussage. Es ist kein Foto oder keine genaue Abbildung. Und es ist auch kein Anspruch da drin, eine Dokumentation daraus herzustellen.
Also es war weniger das politische Thema, sondern das war die Emotion, die dahinter steckt?
Absolut. Es geht um die Emotionalität, auch aus der Reflexion unserer Zeit heraus. Also wenn wir jetzt auf diese Zeit gucken, die 68er, und unsere Zeit daraus betrachten und daraus Rückschlüsse ziehen und die Bewegungen anschauen, die in unsere Zeit hineinreichen. All diese Dinge haben dann eine Rolle gespielt und es war der Versuch, etwas nachzuspüren. Mhm. Und das konnte ich natürlich nicht alleine, weil ich nicht auf der Welt. Ich hatte den musikalischen Part, aber Bernhard Gluckstein hat natürlich diese Zeit auch erlebt und wir haben auch Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Ich selber habe mit Rainer Langhans zum Beispiel gesprochen viel und auch viel die Atmosphäre aus dieser Zeit zu erfahren. Und es ging eben darum, wie können wir sozusagen ein Lebensgefühl, was damals halt in der Luft lag, widerspiegeln mit den Mitteln unserer heutigen Zeit. Mhm. Und das war sozusagen die Aufgabe.
Also ich habe nämlich auch gleich noch einen anderen Gedanken gehabt, dass Sie vielleicht also an diesem politischen Thema, an dem Besuch, an dem Schah-Besuch, der ja damals dann diese Demonstrationen hervorgerufen hat in Berlin, an den Schah-Besuch, an die Jubelperser und dann eben Tod von Benno Ohnesorg, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben, eben auch von Ihrer Herkunft her. Das stimmt aber gar nicht.
Doch, doch, das stimmt auch. Das war auch ein Thema. Das war definitiv ein Thema. Und der Schah-Besuch war natürlich ein sehr besonders tragischer Moment. Und es zeigt auch diese Empörung, die damals in der Luft lag, durch den Schah-Besuch, weil es war halt ein Regime, was Menschen halt unterdrückt hat und viele politische Gefangene waren im Gefängnis. Und das war natürlich ein Thema. Und diese Empörung sollte sich natürlich auch widerspiegeln in der Oper. Und das hat natürlich auch biografische Verbindungen, zwar nicht direkt mit mir, aber von solchen Dingen habe ich eben auch sehr viel gehört. Und
hat Ihre Familie darüber gesprochen? Oder?
Ja, es gibt eine Szene eben in der Oper, wo ein Mann im Gefängnis mit einem Bären ist. Und das ist sozusagen eine Szene von einem sehr bekannten persischen Schriftsteller, dem guter Freund von meinem Vater. Den haben sie tatsächlich damals mit einem Bären ins Gefängnis getan. Und diese Szene hat Bernhard Gluckstein, wollte die aufgreifen, um sozusagen die Intensität dieser Repression darzustellen, die wiederum Ausschlag hatte in diese politischen Ereignisse in Deutschland. Und da kann man natürlich auch nachspüren, wie diese Oper ein bisschen gestaltet war, weil allein Bären mit einem Bären in einer Zelle zu sein, das ist ja schon fast surreal, aber es war halt Realität.
Ja. Ich habe auch, während Sie jetzt erzählt haben, eigentlich gedacht, das ist ja auch, an und für sich ist das eine fast schon naheliegende Sache, weil Oper ja über die Jahrhunderte immer gesellschaftspolitische Themen auch aufgegriffen hat und dann die Emotionen daraus ganz gut eigentlich auf die Bühne hat bringen können. Also das heißt, modernes Musiktheater passt an und für sich auch ganz gut, um gesellschaftlich-politische Vorgänge zu verarbeiten, oder?
Unbedingt. Und damals war es halt noch einmal doppelt interessant, weil das Ganze hat sich ereignet vor der Deutschen Oper. Und dann fehlt nicht mehr viel, dass man auf die Idee kommt, ja, also das muss natürlich irgendwann mal, dieses Ereignis, auch in einer Oper thematisiert werden.
Und das wurde es dann eben mit dem Stück, mit der Oper, die ein Gast Arash Safarian komponiert hat, über den Tod von Benno Ohnesorg, Der Schuss, 2.6.1967. Für Künstler ist es wirtschaftlich ja gerade eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Das wollte ich Sie auch fragen, Herr Safarian. Wie lebt man als Komponist in Corona-Zeiten?
Naja, als Komponist ist die Sache natürlich ein wenig anders als wie bei den Interpreten und den direkt ausübenden Künstlern, die auf der Bühne stehen, weil ich bin eigentlich immer im Homeoffice und die ganze Zeit. Von daher war das keine große Veränderung. Aber was man merkt, ist, dass die Konzerte ausfallen, dass es keine Konzerte gibt. Gerade haben wir eben, wie wir schon gesprochen haben, die neue CD. Und Sebastian Knauer ist ja auch mit meinem alten, älteren Stück Überbach immer auf Tour gewesen. Und
fällt
natürlich
weg,
sind
ne?
ihm sind viele Konzerte für ihn ausgefallen. Und und das ist halt wirklich schade und das merkt man natürlich auch. Und das sind natürlich auch irgendwo Einnahmen, aber vor allem wird die Musik nicht gespielt. Mhm. Und ich merke das halt, wenn man so sagen kann, aus der passiven Perspektive. Fürs Komponieren direkt hat das keinen Ausschlag. Also
ich habe mich gefragt,
kann man immer.
Kann man immer, aber jetzt, wenn so Krisenstimmung ist, hat das ja vielleicht auch einen Einfluss auf so eine Kreativität. Setzt eine Krise kreative Kräfte frei oder hemmt sie in Ihrem Fall?
Naja, am Anfang war natürlich die Krise schon ein gewisses Hemmnis, weil es natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich zieht sozusagen. Mhm. Wahnsinnig viel, man verfolgt die Nachrichten und alles und man ist auch ein bisschen, aber umso länger es dauert, kommt man immer mehr wieder zu sich und merkt, es muss ja auch irgendwie weitergehen und man kann sich auch nicht die ganze Zeit nur mit Corona beschäftigen. Man muss wieder Musik machen und das mache ich auch und ich merke das auch, dass wir arbeiten ja jetzt gerade eben sehr viel an unserem Release von der CD und wir müssen halt einfach nach vorne gucken, auch wenn es jetzt erstmal keine Konzerte gibt und so. Man muss das Beste aus der Situation nun mal machen, ja.
Sie haben das Album erwähnt, This is not Beethoven, war natürlich fürs Beethoven-Jahr gedacht. Da startet sie auch morgen, aber das diesjährige Beethoven-Jahr ist ja auch so ziemlich vieles jedenfalls davon der Krise zum Opfer gefallen. Arash Safai, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich danke auch vielmals.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.